Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Spielereien. Das bin ich, der Justin Hombach und der liebe
Fabian Ratzak. Servus Justin und servus alle Zuhörer da draußen.
Servus Fabian und servus alle Zuhörer da draußen. So, wir wollen heute mal über das Thema Signature-Gitarre reden. Mal so ein bisschen besprechen, hey, was ist eigentlich so die History der Signature-Gitarre? Was gibt's so für Signature-Gitarren, die wir selber besessen haben? Was gibt's für Signature-Gitarren, die wir gerne besitzen würden? Was macht eine Signature-Gitarre aus? Und am Ende reden wir über etwas, was aktuell jetzt noch ein kleines Geheimnis ist, aber das werden wir am Ende der Folge dann lüften und dann wird's auch nochmal sehr, sehr spannend am Ende. Also, aber erstmal zu dir, Fabian. Was macht eine Signature-Gitarre aus? Wie würdest du eine Signature-Gitarre beschreiben? Ab wann ist etwas eine Signature-Gitarre und nicht mehr eine Custom-Gitarre?
Also für mich, wenn ich jetzt so auf die großen Heroes gucke, die meisten haben ja alle so eine Signature-Gitarre draußen, die wir bewundern, ist das für mich immer so ein Zeichen von, was den Spieler halt auch ausmacht, was er mag für Präferenzen, was er für ein Instrument bevorzugt. Und natürlich jetzt, nehmen wir mal einfach eine Strat zum Beispiel. Und eine Strat ist ein relativ einfaches Konstrukt, aber trotzdem kann man da so viele Sachen verändern, so viele Parameter, sei es jetzt von den Tonabnehmern, von der Halsdicke, vom Halsmaterial und von den ganzen Eigenschaften, hat da jeder so seine Präferenzen. Und wenn du jetzt einen bestimmten Spieler hast, nehmen wir mir zum Beispiel Eric Clapton. Ist jetzt nicht unser größter Hero, ne? Aber ich glaube, das war so mit einer der ersten, wenn ich nicht ganz falsch ticke, der von Fender zum Beispiel eine Signature-Gitarre bekommen hat. Und ich habe sie deswegen erwähnt, weil da sind halt so ein paar spezielle Features, die nicht so auf so einem normalen, ich sag mal, wenn du jetzt in den Laden gehst und kaufst dir eine Strat, die Features sind schon sehr individuell, ne? Was er da zum Beispiel hat, ist, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Mid-Boost. Ne? Das heißt, er hat dann so einen aktiven Mid-Boost, den er dazu hinzufügen kann, um das Signal deutlich nach vorne zu bringen. Ne? Das ist für eine Strat relativ ungewöhnlich. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat er auch tatsächlich, kann auch falsch liegen, EMGs gespielt. Und die haben generell auch so einen aktiven Boost-Circuit. Und das hat es halt sehr individuell gemacht. Ne? Unter anderem natürlich auch das Neck-Shape. Ich glaube, der hat da so einen V-Hals. Mag ich persönlich gar nicht. Okay, ich weiß nicht, ob
V-Hals?
Weiß nicht, ob die du kennst. Ja, es gibt bei Strat so bestimmte Halsformen. Ich kann mich jetzt aber auch irren, aber ich meine, bei dem Clapton-Strat wäre so eine typische V-Form. Fühlt sich in meinen Händen überhaupt nicht gut an, aber es ist Geschmackssache. Okay. Es gibt auch Leute, die schwören da drauf. Ne? Über die Jahre gab es so verschiedene Neck-Shapes. Ja, und ich finde das halt cool, weil das halt auch zeigt, es muss nicht für jeden funktionieren. Ne? Aber wenn du halt jetzt Lust hast, einfach mal zu gucken, okay, deswegen kauft man sich keine Signature-Gitarre, aber wenn du großer Fan bist und einfach mal schauen möchtest, okay, was mag denn mein Hero besonders gerne? Ne? Mhm. Oder was präferiert er, was die ganzen Komponenten angeht, ist das mal ganz interessant, selbst die Dinger nur mal anzuspielen. Ne? Ich meine, die ein oder andere Signature-Gitarre wirst du auch in der Hand gehabt haben.
Genau, werden wir auch gleich nochmal genauer drüber eingehen. Genau. Also ich denke mal, der große wichtige Punkt in der Signature-Gitarre ist natürlich, dass erstmal eine Klampf oder eine Gitarre ist, die gebaut worden ist in den Specs von dem Künstler. Jede Custom-Gitarre ist ja irgendwo so ein bisschen gebaut für die Specs
natürlich,
von der Person, die das benutzt. Genau. Ich glaube, das, was die Signature letzten Endes offiziell ausmacht, ist, dass sie halt in den Markt geht, dass sie so produziert auch ist, dass auch jeder andere die Möglichkeit hat, je nachdem, wie viel Geld so eine Signature-Gitarre kostet, aber auch diese Gitarre eben mit den Specs zu spielen, die der Artist und der Held designt hat. Und da werden wir später auch bestimmt auf ein paar Firmen zu kommen, weil es gibt Firmen, da hat ein Künstler mehr Möglichkeiten, eine Signature-Gitarre zu designen. Es gibt Firmen, da hat ein Künstler weniger Möglichkeiten, seine Signature zu designen. Ich habe da auch ein bisschen Einblick mal bekommen in Ibanez rein. Nein, Achtung, ich habe jetzt keine Signature-Gitarre, aber ich habe mal so ein bisschen Einblick bekommen in den, jetzt auch mit Stefan Forte und seiner neuen Ibanez Signature, in den Prozess auch dahinter, dass es auch nicht einfach ist. So. Da können wir gleich auf alle Fälle auch noch zu reingehen und wann es auch Sinn ergibt, Signature-Gitarren zu machen. in so Geschichten. Aber gehen wir mal ein bisschen in die Historie rein, wann das so anfing in der elektrischen Gitarre. Und ich glaube halt, der wichtigste Name, den es da erstmal gibt, was auch eine Signature-Gitarre ist, die wahrscheinlich so gut wie jeder von uns schon mal in der Hand gehabt hatte oder zumindest eine Kopie von dieser Signature-Gitarre, ist nämlich die Les Paul. Was ja eigentlich,
ja, stimmt,
so gesehen,
richtig,
eine Signature-Gitarre, ja, ja, genau, ist. Ja, ja, ja. Ich meine, trägt den Namen des Künstlers Les Paul. Das war erstmal eine Zusammenarbeit und ist so quasi die erste echte Signature-Gitarre aus den Mid-50ern. Was irgendwie ein interessantes Phänomen ist, dass du halt eine Signature-Gitarre so weit etabliert hast in diesem Kulturkreis der Gitarre, dass man erstmal gar nicht dran denkt, dass das ja eigentlich eine Signature-Gitarre ist. Ja,
du hast vollkommen recht. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, natürlich.
Genau, das ist so ein eigenständiges Modell geworden mit auch wieder Signature-Gitarren von der Signature-Gitarre. Also es gibt ja auch dort eine Slash Les Paul, absolut, was ja eigentlich eine Signature von der Signature ist. Das ist Signature-ception hier.
Ja, Signature-ception.
Und das war ja somit das Erste. Und ich glaube, es ging dann so richtig los in den 70ern, dass halt die damaligen Gitarristen, du hast schon angesprochen, mit Eric Clapton, ich denke mal, der war da auch schon mit dabei, Lucille von B.B. King, richtig, war so einer der ersten großen Modellen. Aber auch im Jazzbereich war das damals, glaube ich, schon relativ gängig dort, Gitarren rauszubringen, die Signature-Gitarren waren. Da erinnere ich mich auch noch, hatte zum Beispiel Barney Kessel.
Barney Kessel, ja.
Genau, Barney Kessel hatte eine Signature-Gitarre und der hatte da auch schon was ganz Interessantes an der Gitarre ran, was später auch so jemand wie Michelangelo Beatty übernommen hat. Und zwar ein Prototyp von dem, was heutzutage die Fretwraps sind, also die Groove Gear und solche Sachen. Man kennt ja die Bänder, die man oben an den Halsrand tut, um Saiten abzudämpfen, damit Saiten nicht mitschwingen können. Gerade für so Tapping Parts oder so, sehr hilfreich. Wie gesagt, am bekanntesten wahrscheinlich von der Marke Groove Gear. Wie gesagt, manche benutzen immer noch irgendwie Haarbänder. Mhm. Andere benutzen halt genau eben diese Bänder. Wenn ich hier zu Hause bei mir arbeite,
kannst du eine Socke
nehmen?
Brauchst
sowas. Ich nehme immer meine alte Socke.
Ja, warum auch nicht?
Halt einfach, also ich habe zwar auch, das fliegt irgendwo rum oder die Katzen spielen damit so, aber die lieben die Teile. Aber, also bis auf Ingwie, der mag die gar nicht. Also im echten Leben so wie auch im
Kater. Ich wollte gerade sagen, der echte Ingwie mag die auch nicht.
Da war Barney Kessel, der hatte so eine Funktion gehabt, das war wie so ein Apparat, der oben am Hals befestigt war, den konntest du runterdrücken.
Sowas, was Jennifer Patton auch später benutzt hat,
glaube genau, ich. Genau, das, was auch Jennifer Patton später benutzt hat, korrekt. Was dann die Saiten quasi mit so einem Stück, Stoff oder was das war, Polyester oder so, halt einfach abgedämpft hat. Und das war halt mehr eine mechanische Vorrichtung, anstatt dieses Halsband, wie man es heute kennt, oder diese Haarband-Geschichte. Ja, aber dann, ich glaube, so richtig explodiert die Signature-Gitarren in den 80ern. Was, wenn ich jetzt so 80er-Jahre-Signature-Gitarre sage oder Gitarren, die damals populär waren von Leuten, die die Signature-Gitarren rausgebracht haben. Ich meine, du hast 80er schon auch miterlebt, ich ja nicht. Welche Namen fallen dir denn da jetzt so als erstes direkt mal
ein? Also was mir direkt einfällt, ist, ich weiß nicht, ob es in den 80ern direkt schon rausgekommen ist, aber zum Beispiel Paul Gilbert, ne? Paul Gilbert, Ingwie Malmsteen. Mhm. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Clapton der Erste war oder tatsächlich der Ingwie der Erste war. Ich hatte da mal irgendwas gehört. Mhm. Ne? Das, ich glaube sogar, der Ingwie war vorher, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Ne? Müsste ich jetzt
das heißt, du meinst, dass die Clapton Signature Gitarre auch erst in den 80ern rauskam?
Ja, richtig. Die kam ein bisschen später raus, weil die halt auch sehr, sehr speziell war. Ansonsten von Namen, ich glaube, Paul Stanley tatsächlich von Kiss. Glaube ich, auch eine Signature bekommen. Und ansonsten, ja, Steve Vai natürlich, Joe Satriani.
Klar.
Ibanez da ganz groß und auch sehr, sehr gut mit den Künstlern halt auch zusammengearbeitet. Da haben wir auch mal mit dem Daniel drüber gesprochen. Ne?
Genau.
Und was ich da halt auch sehr cool finde, die sind sehr individuell halt auch auf die Wünsche eingegangen. Weil es gibt, wie du auch schon gesagt hast, es gibt ja andere Companies, da kannst du dann so ein, hast so ein bisschen Mitspracherecht, sage ich mal. Aber in meinen Augen ist das dann eigentlich keine hundertprozentige Signature-Gitarre. Es ist eher so ein bisschen brandmäßig, um Verkäufe zu generieren, was ja auch okay ist. Ne?
Werde ich gleich mal zukommen, weil Ibanez ist da definitiv auch heutzutage eine Firma, wo wahrscheinlich so früher wie Stratocaster, wo du auch mit einer Signature-Gitarre nicht viel, also du hast wenig Spielraum zum selber Design. Mhm. Damals war das, weil Ibanez halt noch so klein war auch und die brauchten halt einfach einen Artist wie Steve Vai, dass Steve Vai, glaube ich, halt einfach echt machen konnte, was er wollte. Mhm. So ein bisschen. Und auch ein Joe Satriani damals, ich meine, das war ja, Steve Vai war prägend für die letzten, ist dann noch die RG, die ja mit der Jam zusammenkam, als oder die moderne RG, die Roadster-Gitarre gab es ja schon vorher auch, aber die moderne RG, die ein bisschen kantiger war und nicht so rund war, genauso wie auch eben dann die S-Series, nicht Saber, Saber darf man seit den 80ern ja nicht mehr sagen, weil es ja einen Music-Man-Bass gab, der damals auch Saber hieß. Aber da war halt Joe Satriani oder auch Frank Gambale,
genau,
sehr, Frank sehr Gambale, prägend ja. für Frank stimmt, Gambale. Stimmt. Stimmt, ich glaube, die Joe Satriani Signature ist sogar noch mal ein etwas anderes Modell, weil die ist ein bisschen dicker als die S-Serie. Ich glaube, SA ist das die SA-Serie? Ich bin mir gerade nicht 100% sicher. Und wenn Daniel das hier hört, wird er wahrscheinlich mich köpfen. So, das muss man doch wissen, Justin. Aber nee, gerade in den 80ern, du hast es schon genannt, und ich glaube, dort fing das halt auch an, so richtig, dass die eigenen Präferenzen dort in die Signature-Gitarre mit reingebracht worden sind. Du hast es schon gesagt, beim Yngwie, ich würde sagen, mit so das Besonderste bei Yngwie Signature-Gitarre, was du ansonsten bei kaum einer Strat hast, ist der Hals.
Scallop
mit dem Neck. Gescallopten. Mm. Genau, gescallopten Neck.
Hast du mal gespielt?
Ein bisschen. Also ich habe noch nie auf einem Hals gespielt, der full scalloped war, nur die höheren Frets. Also ich habe ja auch eine Gitarre, wo die höheren Frets gescalloped sind. Meine Kiko Lorero-Gitarre. Mhm. Aber zum Beispiel beim Christian und seiner Signature, die er jetzt mit Siggi hat, mit dem Siggi Braun, der gute Mann, der ja bei uns auch schon zu Gast war, der hat auch ab dem 12. Bund, glaube ich, gescalloped. Mhm. Ich mag's. Ich find's ganz nett. Aber genau.
Für Solospiele ist es super. Für alles andere...
Erklär mal kurz, was Scalloped ist für die nicht
kennen. Ja, Scalloped ist im Grunde genommen, das kennt man auch von den Lauten, dass quasi zwischen den Bundstäbchen so eine Aushöhlung stattfindet. Die haben unterschiedliche Tiefen, gibt es da auch. Und es hat halt den Vorteil, dass du halt den Kontakt nicht direkt zum Fretboard hast, also zum Griffbrett, sondern halt so quasi dazwischen bist. Das heißt, du musst sehr aufpassen, was die Intonation angeht. Deswegen sage ich gerade für Solospiel super. Wenn du normal Standard-Akkorde spielst, musst du echt so einen sehr leichten Touch haben. Ansonsten zerbrezelst du dir da alles. Ne, das ist
man kann sich das vorstellen, je mehr Druck man drauf gibt, desto stärker ist die veränderte Intonation, weil du die Seite ja wirklich bändest.
Damit kannst du auch mit Sicherheit sehr interessante Sachen machen. Ne? Weil du ja
bestimmt, wenn man das kontrollieren kann.
Genau, das ist schon cool. Ne? Ich meine, das macht der irgendwie jetzt nicht. Ne?
Wann spielt irgendwie mal ein Barrier?
Selten. Also. Ich glaube, es gab mal so ein REH-Video, wo er dann mal so ein bisschen was spielt. Ein paar Akkorde, das war es dann aber auch. Ansonsten halt Powerchords und Riffs.
deswegen sind ja auch bei vielen Gitarren, wie halt auch bei der Jam, bei der Kiko Lorero Signature oder jetzt vom Christian, sind halt die höheren Bünde gescalloped. Bei der Jam ist es, glaube ich, ab dem 21. Bund ist gescalloped. Mhm. Und ich glaube auch nur die hohen Saiten gar nicht, also dass der Scallop auch erst in der Mitte vom Hals anfängt und gar nicht auf den kompletten Hals vertikalen übernimmt.
Also fürs Vibrato ist das mega. Ne?
Genau,
das ist super, das ist der super schönes Gefühl.
Vibrato und du kannst halt ein bisschen leichter über den Saiten spielen tatsächlich. Also du brauchst nicht so fest zu drücken, du kannst mit relativ wenig Kraft über den Saiten spielen. Gerade für Christian mit seiner vokalen Dystonie ist das natürlich auch sehr, sehr hilfreich, so dass er da.
Aber wäre eigentlich, Kraft, sag ich mal, eigentlich auch mal ganz geil, um an seiner Technik zu feilen, wenn man dann merkt, man hat irgendwie so einen sehr starken Fingerdruck, sag ich mal, wenn man sich dann so eine Gitarre extra holt oder so ein Griffbrett.
Oh, das müsste ich mal ausprobieren.
Eigentlich ist das eine coole Idee.
Etwas, womit ich aktuell auch zu kämpfen habe, dass ich ein bisschen zu viel drücke mit der linken Hand. Und das müsste ich mal ausprobieren, ob das da auch noch mal einem entgegenkommen kann und ein Gefühl von entwickeln kann, ein bisschen leichter zu drücken.
Gut möglich. Ja. Es gibt ja diese alten Neck-Shapes, die haben dann so ganz flache Bünde. Die sind zum Beispiel ekelhaft zu spielen, finde ich. Ja. Gerade für so Solo-Sachen und so, das ist furchtbar.
Ja.
Macht keinen Spaß.
Also, wenn es ums Scallop geht, ich glaube, Yngwie ist am tiefsten gescalloped. Ich glaube,
der hat auch mega hohe Buntstäbchen auch. Ne?
Also, es ist schon.
Aber er hat sich's auch abgeguckt, ne? Wenn man mal, ich meine, klar, alles kommt dann irgendwie von der Laute, aber auch von Blackmore, weil Blackmore hat früher auch schon scalloped
geputzt. Ah, okay.
Aber, um Gottes Willen, das hat er sich natürlich nicht abgeguckt, das hat er selbst erfunden.
Nein, nie. So wie er ja auch nicht sweept, der gute Junge.
Genau. Aber er hat es selber gemacht auf seinen Gitarren, ne? Also nicht auf den Fender-Modellen, aber halt auf seinen alten. Auch cool.
Und ich würde sagen, so mit der Jam fing so die Revolution der Signature-Gitarren an, dass halt auch mehr und mehr Firmen bemerkt haben, wow, wir können damit echt auch Geld machen, so auf der einen Seite. Wir haben noch mal was unsere Company pusht, weil Artists halt eben, oder halt, weil Fans von den Artists halt auch dann die Signature-Gitarren kaufen. Und gerade in den 90ern, würde ich sagen, hat es dann so richtig geboomt, auch mit Diversität und Innovation, auch in andere Musikrichtungen rein. Also jetzt hier die Signature-Gitarren aus den 80ern, Kaingbi, Shred Guy, Steve Vai, Joe Satriani, alles so die Elite-Guitar-Heroes. Mhm. In den 90ern und den 2000ern ging dann das auch ein bisschen mehr in den Mainstream-Markt, dass halt auch so jemand wie Tom Morello eine Signature bekommen hat.
Dimebag Darrell.
Dimebag ja. Darrell natürlich ganz bekannt, ja, Jim Root, so, also eigentlich die bekannten Namen haben alle irgendwie eine Signature bekommen.
Oder Steve Ray Vaughan zum Beispiel, haben wir total vergessen, ne? Das ist auch
in den 80ern, stimmt, ja. Die Stratocaster. Also man kann davon ausgehen, dass echt viele, viele von den großen Künstlern von den 80ern bis zu den 2015ern oder so eine Signature-Gitarre bekommen hatten. Ich bin gerade überlegen, ob es irgendeinen großen Namen gibt, der keine Signature-Gitarre hat. Weil wenn wir mal so all die Großen durchgehen, also auch selbst so, ich sag mal, B-Größe, ohne das jetzt negativ zu werten, wie Andy Timmons. Klar. Andy Timmons ist ja zum Beispiel nicht so groß wie klar. Steve Vai, hat dennoch eine Signature-Gitarre.
Ja, nimm doch mal so jemanden, ich meine, ist jetzt kein Vorzeigegitarrist in dem Sinne, aber nimm mal so jemanden wie The Edge von U2. Ich meine, theoretisch hätte man ihm auch was widmen können.
Hat er nicht irgendwie bestimmt, was spielt denn normalerweise?
Ich glaube nicht, spielt eigentlich eine Strat.
Ja, ja. Das kann vielleicht auch so ein bisschen sein, dass man da halt sagt, okay, man möchte sich auch nicht so sehr binden
auch möglich,
an eine Firma. Ja.
Weil genau, das ist auch ein guter, wichtiger Punkt, den wir gleich auch nochmal ansprechen sollten.
Ja, wenn du eine Signature-Gitarre hast, dann bindest du dich auf alle Fälle auch an eine Firma.
Absolut.
Oder limitierst du auch mit der Firma, weil The Edge habe ich zum Beispiel immer als jemand im Kopf, der in den 2000ern Explorer gespielt hat zum Beispiel auch.
Ja, oder Gibson. Ja, auch, und aber Telecaster ja,
genau.
auch.
Und, genau, aber vielleicht ist das jemand, der halt gerne von sich sagt, ey, er wird gern die Freiheit haben, zwischen Telecaster oder zwischen einer Fender-Gitarre oder einer Gibson-Gitarre zu wechseln, auch live, und möchte auch nicht so diese Verbundenheit, diese offizielle haben, ein Instrument
klar.
zu präferieren oder hauptsächlich zu spielen.
Aber das kommt das ja auch mal ein bisschen, auch immer ein bisschen auf die Company drauf an, wie die damit umgeht. Es gibt dann wahrscheinlich Companies, die sehen das ein bisschen stricter, und es gibt andere, die sagen, ey, kein Problem, ne? Solange du jetzt halt übermäßig halt das Modell spielst, deswegen willst du es ja auch haben. Ne?
Also ich meine, es kommt doch drauf an, mit welcher Firma, mit welcher Band man unterwegs ist. Also ich weiß jetzt zum Beispiel bei Megadeth ist das auch so. Das haben sie auch schon mit Kiko gemacht, das haben sie aber auch in den 90ern auch schon mit Marty Friedman gemacht. Das, oh, verzeiht, Entschuldigung, ui, ein bisschen Kohlensäure. Dass zum Beispiel ab und an Stücke auch mit Les Paul gespielt worden sind. Und jetzt machen sie es halt live auch, weil Dave Mustaine hat halt jetzt auch ein Endorsement mit Gibson, ist halt jetzt bei Gibson, und deswegen muss, glaube ich, der Leadgitarrist auch ein, zwei Songs, Trust und ich glaube noch ein anderer Song, auch obwohl die Leadgitarristen Ibanez Artists sind, also Kiko zuletzt und jetzt auch Temu Montessori, ist Ibanez Artists, aber die müssen dann für die ein, zwei Songs auch Gibson spielen. Okay. Und ich glaube, da wird Ibanez jetzt nicht sagen, nee, das ist total kacke, weil Megadeth ist halt immer noch in Amerika einer der größten Metal-Bands. Da, wie gesagt, macht es vielleicht auch die Balance, weil ich sag mal, 80% der Live-Show immer noch in Ibanez gespielt wird. So. Und das vielleicht ist das halt so ein Zusatzdeal oder so. Aber ja, das ist.
Man darf ja nicht vergessen, es ist alles Werbung für die Companies, ne? Und dann will man natürlich auch dann, dass es repräsentiert wird. Ist ja auch völlig logisch.
Ich finde, ein interessanter Fall, was Signature-Gitarren angeht und auch vor allem der Wechsel von einer Marke zur nächsten Marke im Signature-Gitarren-Bereich, ist John Petrucci.
Oh ja.
Weil 99 ist Petrucci ja von Ibanez zu Ernie Ball gegangen. Mhm. Aufgrund dessen, weil er, glaube ich, mehr eine Gitarre haben möchte, die ihm zugeschnitten ist. Und Ibanez hat da nicht so die Möglichkeiten. Warum, werde ich auch gleich noch ein bisschen zu kommen. Aber und Ernie Ball, beziehungsweise Music Man, war damals ja noch relativ klein. Die hatten die Steve Morse-Gitarre gehabt. So. Ansonsten Albert waren sie 99.
Lee waren doch schon.
Albert Lee, ja, aber ja. Ja, das sind jetzt auch nicht die größten Namen der größten Namen. Ich glaube, das war halt eine, das war eine Connoisseur-Marke. Das war eine Kennermarke, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, okay, das kam, hast du vielleicht ein bisschen mehr Einblick aus den 90ern, aber würdest du sagen, in den 90ern war Ernie Ball schon eine Marke, ja, die auch.
Keith Richards zum Beispiel. Ich meine, ist jetzt.
Ah, okay.
Also ist ein Name, ne, muss man sagen. Der hat sehr lange auch Music Man auf der Bühne gespielt. Ich weiß, das war ein Kumpel damals, ein Riesen. Keith Richards Fan war und der hat mir immer welche Videos gezeigt und da ist mir halt immer aufgefallen, ah, spielt aber sehr viel Music Man. Ne? Mhm. Also jetzt natürlich nicht mehr, aber ja. Zu der Zeit.
Aber war eine Company, die halt einfach mehr in der Lage war, ich sag mal eben, ein Modell zu bauen, was wirklich explizit zugeschnitten worden ist für Petrucci. Das Interessante aber in dem Fall ist, dass es viele Leute oder viele Dream Theater Fans und Petrucci Fans gibt, die seine Art und Weise, wie er musiziert, mit seiner Signature-Gitarre assoziieren.
Ja.
Das halt. Ja, ne, ist es schon so, dass viele Leute in der Szene sagen, Ibanez Petrucci oder I wish Ibanez Petrucci back, weil sie halt mit dem Ibanez Petrucci die ersten Jahre von Dream Theater assoziieren, wo so viel noch frisch war für Dream Theater-Verhältnisse. Und dann, ab dem die Music Man eingetroffen ist, für viele Oldschool-Fans, die quasi, glaube ich, gefühlt nur noch ein gutes Album gemacht haben und dann sich halt auch sehr wieder wiederholt haben und dieser Hype dann auch wieder so ein bisschen zurückgegangen ist und auch so sein Spielstil sich in den 2000ern schon auch verändert hat.
Total.
Der hätte sich zwar auch mit der Ibanez,
ich wollte gerade sagen, also ist
die Gitarre macht es halt nicht aus.
So, aber gut, das ist ja auch okay, wenn man dann so ein, das ist ja so ein bisschen Nostalgie halt einfach, ne? Dass man dann weiß, ey, der hat das gespielt, das wäre jetzt genauso, als wenn Malmsteen auf einmal, keine Ahnung, eine Les Paul spielen würde. Das wäre für viele Fans dann, das wäre lustig irgendwie.
Yay, das ist aber auch so ein Ding. Das ist so ein Ding. Viele Malmsteen-Fans assoziieren Malmsteen halt so stark mit Stratocaster, dass wenn du, und das hatte ich letztens erlebt, ein Video über Malmsteen machst und versuchst zu erklären, was inhaltlich Malmsteen spielt, viele Leute ankommen und sagen, nee, der erste Fehler, den du machst, hey, Mr. Typ im YouTube-Video, ist, dass du keine Stratocaster spielst. Da dachte ich mir auch so, Leute, hier geht's um was ganz anderes.
Ja.
So, und die Leute schreiben nur, ja, nee, du brauchst Single Coil, du brauchst Stratocaster. Also es gibt dann auch viele Menschen, die sich zu viel reinsteigern in diesen, wenn es um klangliche Charakteristik geht, in dem, was er spielt, oder also welche Gitarren er spielt und nicht, wie er was spielt.
Klar.
Also welche musikalischen Informationen er gibt, welche Lines er spielt und so. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, bei Ingi, das sind Hardliner-Fans. Das Video lief super gut, von den Klickzahlen her, aber mir war halt gegen die Kommentare irgendwas.
Hast du keinen Strike bekommen?
Ich
mir auch
gedacht habe, nö. Ich spiele ja nichts von Ingi.
Ja, okay, stimmt, ja. Aber vielleicht wegen dem Titel, wer weiß, weil da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne?
Na, ich habe
jetzt bei meiner Website habe ich meinen Kurs auch umbenannt, ne? Weil ich auch irgendwas von meiner Website bekommen habe. Wegen Trademark oder so, irgendwie eine Warnung. Aber nicht von wem.
Okay.
Na, deswegen habe ich jetzt alles geändert. Kann aber auch sein wegen den Amp Captures. Ich habe jetzt alles geändert, alles so ein bisschen und auch hier Legal Information und so weiter und so fort. Mhm. Ich vermute mal, dass es aus der Richtung kommt, deswegen habe ich jetzt einfach Swedish Viking oder irgendwas. Swedish Red oder irgendein Scheiß.
Ja, macht Sinn.
Da weiß man dann Bescheid.
Nee, aber wie gesagt, ich glaube, ich werde nie wieder ein Video über irgendwie machen. Oh, die Fans sind manchmal echt anstrengend von irgendwie. Ja.
Aber andersrum, ich glaube, wenn du jetzt was von Petrucci machen würdest und du würdest da mit einer Gypsy-Jazz-Gitarre auftauchen, wäre das auch irgendwie komisch.
Ja, wobei ich glaube, da die Petrucci-Fans würden das wahrscheinlich eher feiern. Und sich denken,
ich krass, auch
okay, da spielt Petrucci-Kram auf der Gypsy-Jazz-Gitarre. Das ist, glaube ich, eher was anderes.
Ja, okay, hast du wieder recht. Ja.
Was würdest du denn sagen, das sind so die verrücktesten Signature-Gitarren, die du je gesehen hattest?
Die ich gesehen habe oder die ich kenne?
Also die du auch im Magazin magst, also die du jetzt nicht echt gesehen hast, sondern
verrückteste,
die verrückteste, wo du schon immer gedacht hast, boah, was soll denn das für eine Gitarre sein?
Verrückteste ist tatsächlich die von Prince. Da gibt's so eine,
boah,
das ist so eine crazy Ding. Ich weiß jetzt leider nicht den Hersteller, wer die herstellt. Das wäre eine, die ist schon krass.
Ja, die ist halt, der hat Prince hieß Purple ja auch irgendwann mal nur Sign oder so.
Ja, genau,
Sign. Und hatte dann ja nur so ein Symbol gehabt.
Genau.
Und die Gitarre ist halt die Form von diesem Symbol quasi, ja.
Das ist crazy. Oder die Uli John Roth ist auch sehr eigenständig, sehr speziell.
Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Video über Uli John Roth gemacht und habe mich dann auch mal viel mit dieser Gitarre, mit seiner Sky-Gitarre auseinandergesetzt. Und das ist ein echt interessantes Ding. Lass mich mal kurz reingehen, weil
ja.
Die Pickups sind aktiv, aber die sind so aktiv, dass ein 9-Volt-Block nicht ausreicht für den Output, sondern er einen extra Stromzufuhr braucht, der über das Gitarrenkabel
geil.
Vom Pedalboard quasi an die Gitarre rangeht. Der hat so einen krassen Boost in der Gitarre. Es gibt ein Video von Rick Rundown, wo er die erklärt. Und dann spielt er einen perfekten Clean Sound, drückt einen Knopf und hat einen voll verzerrten Sound. Aber er hat nichts am Pedal oder so gedrückt, sondern nur an seine Gitarre. Und es ist krass, was der für einen Output-Boost
haben kann an
seiner Gitarre.
Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ganz wichtig, wie viele dann sagen, boah, da habe ich auch Bock drauf. Das geht nur in der analogen Welt. Weil wenn du das digital benutzt, dann hast du halt das Problem, dass du clippst.
Ah, okay.
Können wir nachher nochmal drüber reden. Aber es ist tatsächlich so.
Mhm. Ne, dann ist das so, dass er erzählt und sagt, ja, der Neck-Pickup und der Middle-Pickup. Und ich denke mir, hey, was laberst du?
Da ist doch
man
nur
sieht
einer,
in der Gitarre, da ist doch nur ein Pickup. Wovon redest du? Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, dass der Hals, dass das Griffbrett über die Pickups drüber geht. Das habe ich hier noch nie gesehen, dass die Pickups unter dem Griffbrett sind.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass das so vom Magnetischem her funktionieren kann, dass das Holz
das ist schon krasses Design.
Oder abdenkt, ja. Das ist krasses Design, wirklich. Mhm. Heftig, heftig. Und dann irgendwie, ja, dann hat er da 32 Bünde, glaube ich. Und die letzten Bünde sind auch nicht mehr, sind entweder fretless, bei einer Signature-Gitarre von ihm ist es fretless, bei einer anderen sind es keine Halbtonschritte mehr, sondern Ganztonschritte. Weil die Halbtonschritte bei ab 30 Bünden ist so klein, da kannst du mit den Fingern nicht mehr spielen.
Naja, okay.
Vom Spacing her, dass der die so intoniert hat, dass das Ganztonschritte sind.
Aber guck mal, das ist auch wieder sehr, sehr individuell. Das finde ich geil. Ne? Weil,
super individuell, ja. Super individuell. Ja, genau, aber da, das wird dir Fender nie machen.
Nein,
wird dir Gibson nie machen, wird Ibanez nie machen. Wie gesagt, ich erkläre gleich mal ein bisschen, warum. Aber ja. Aber genau, das ist eine verrückte. Welche ich immer crazy fand, war die von Hank Marvin, hieß der, glaube ich. Der hatte auch eine eigene Firma dann gehabt. Die hatte eine sehr interessante Shape gehabt. Da fand ich schon immer irgendwie, wenn ich die auf der Musikmesse gesehen habe.
Hank Marvin, das ist doch der von den Shadows. Der hat doch eine ganz normale Strat gespielt, oder nicht?
Nee, der hatte doch auch. Das ist doch so ein Typ mit so einer Brille, so einer fette.
Ja,
und der hatte doch auch mal. Der hatte, glaube ich, mal eine eigene Company und die waren echt hässlich. Die Gitarren.
Okay, krass.
Die waren richtig hässlich.
Das wusste ich nicht.
Und Michelangelo Badio.
Oh, stimmt. Ja, stimmt.
Hatte seine vierhälsige Gitarre, seine Quadruple-Gitarre. Links und rechts zwei Hälse für Linkshänder und für Rechtshänder oder für Michelangelo Badios Fall alle Händer.
Für Aliens?
Gibt es ein sehr cooles Video von Rob Scallon, wo er beim Michelangelo Badio zu Hause ist und die diese Gitarre ausprobieren, die dann auch den Hals noch so nach oben und nach unten bewegt, mechanisch und so.
Ernsthaft?
Also die Gitarre nicht den ganzen
Hals. Ja, ich wollte gerade sagen.
Dass man sich nach oben und unten halt fährt. Super interessant, super spannend.
Crazy. Ich will nicht wissen, was also, die kostet, wenn du dir sowas holen würdest.
Wird schon so seine paar tausend Dinger sein, klar.
Ja, Zehntausende.
Also ich weiß sogar, dass einer seine erste vierhälsige Gitarre, die wurde damals auch von Gibson gebaut, die wurde ihm geklaut mal in den 80ern.
Wow, okay.
Also zwei von diesen, also es sind ja quasi vier Gitarren, es ist ja keine eine Gitarre mit vier Hälsen, sondern es sind vier Gitarren, die du ineinander stecken konntest. Und dann hast du wie so ein X-Wing gehabt, wie so ein X-Wing Fighter. Mhm. Das ist ein X quasi. Wir hatten in einem Video auch mal gesagt, genau, weil Steve Vai hatte seine dreihälsige Herzgitarre.
Stimmt.
Der hatte ja mal eine Gitarre, die Form hatte wie ein Herbst mit drei Hälsen. Ja, bei David Lee Roth, das glaube ich, Gibson gesagt hat, das müssen wir übertrumpfen. In den 80ern ging es ja viel darum.
Ja, klar.
Höher, schneller, weiter. Und ich glaube, das wird bei irgendeiner Show, wurden zwei von denen geklaut und eine hat er aber irgendwann wiederbekommen auch. Und ja, das war auf alle Fälle super verrückte Gitarre. Es gibt ganz viele, schon sehr viele abgefahrene Signature-Gitarren. Da gibt es doch auch eine Band, ist das Fleetwood Mac? Nee, ich weiß es gar nicht, aber es gibt eine Stratocaster mit 7, 8 Hälsen.
Also ach, mit Cheap Trick, meinst du? Hälsen. Meinst
Cheap
du
Cheap Trick?
Genau,
ja, Cheap Trick. Trick.
Stimmt,
ja,
stimmt.
Cheap Trick. Genau.
Ja, stimmt.
Also das crazy ist etwas, glaube ich, wo viele Leute mit. Aber dann ist halt da die Frage, okay, ist das wirklich eine Signature oder ist das halt eine Custom-Gitarre? Weil ich weiß nicht, ob du die mit den 8 Hälsen kaufen konntest. So,
ich vermute
dass die
nicht.
In Produktion gegangen
ja.
ist.
Ne? Ja, das würde ich auch eher so als Custom ab.
Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich eine Custom-Gitarre.
Ja. Ja, aber ich meine, da gibt es ja, ich meine, wenn wir jetzt bei den 80ern sind, oder was in den 90ern dann? Kirk Hammett, James Hetfield, ne?
Ja,
Anfang der 90er, glaube ich, ne?
Ja. Genau, Anfang der 90er, ja, als sie dann vor allem zu ESP gegangen sind.
Ja.
Ja. Was hast denn du so in deiner Karriere als Gitarrist, in deiner Laufbahn als Gitarrist für Signature-Gitarren besessen?
Besessen? Oh Gott, besessen. Kurzweilig hatte ich mal hier die John Petrucci. Besessen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mhm. Also ich habe die vom Kumpel geliehen gehabt.
Die Ibanez
John Petrucci. Die Ibanez John Petrucci, genau, die Originale. Ist auch ziemlich geil gewesen. Obwohl mir der Hals da zum Beispiel jetzt nicht so gefallen hat. Ne? Aber das ist das wieder. Das ist Geschmackssache. Ne?
Ja.
Und ja. Ansonsten, ich habe mal die Clapton Strat gespielt. Mhm. Klang super, aber der Hals war irgendwie weird für mich. Das war auch nicht so meins. Dann, okay, die Jam, Steve Vai, ne? Auch eine geile Gitarre. War mir aber auch zu speziell. Ne? Was habe ich denn noch gespielt? Irgendeine hatte ich noch. Ja, ein paar Slashless Pauls hatte ich mal. Auch nicht selber, sondern vom Kumpel auch gespielt und so. Ja, wie eine Les Paul, nur meistens eher schlechter, ne? Weil ja, du, das ist einfach so viel Name-Branding und da muss man echt aufpassen, weil gerade bei Gibson oder bei Les Pauls ist die Streuung schon sehr groß, ne? Sehr, sehr groß. Ne? Also da muss man wirklich aufpassen. Finde ich, ne? Gibt so, genauso wie bei Fender auch, da kannst du sehr, sehr gut erwischen, kannst aber auch irgendwie die letzten, naja, erwischen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. Scheiße. Gerade weil die Gitarren auch relativ einfach konstruiert sind, das ist, glaube ich, schwierig. Ah, ich habe mal eine Joe Pass, habe ich mal in der Hand gehabt. Fand ich auch sehr geil.
Oh, geil.
Gehört ein Schüler von mir. Geil. Fand ich sehr cool. Ja. Sehr schöne Gitarre. Ansonsten.
Die ist von Ibanez, oder?
Die ist von Ibanez, ja, ja. Originale, ja. Alter, hat er da gehabt. Was habe ich denn noch? Ich glaube, im Großen und Ganzen dürfte es das gewesen sein.
Mhm. Und du? Cool. Also aktuell habe ich die Markus Vollny Ibanez Signature Gitarre.
Ah, die noch
damals
Ibanez,
2017, ne? Genau, 17 rausgebracht hat. Die ist geil. Die ist richtig geil. Die ist halt wie die Petrucci, nur mit einem dünneren Hals. Und ein bisschen
anderem. Ach, noch
Hals,
dünner.
Aber ja, ich finde auch, die Petrucci Gitarre hat einen Feld, das wäre sich ziemlich dicken Hals. Also die habe ich auch schon mal. Ich habe auch ein paar Originale hier mal in der Hand gehabt. Ja. Ich habe halt klar meine Fake hier. Aber ich fand immer schon, dass die Petrucci immer einen bisschen dickeren Hals hatte.
Ja, das kein Wizard-Neck.
Wizard 3 Neck. Genau, genau. Und die Svolny hat einen sehr schön dunklen Hals. Ich weiß gerade das Holz nicht, aber es ist sehr exotisches Holz. Aber hat halt auch diesen Dreiwegschalter, hat dieselben Pickups.
Ich meine, er war ja auch ein Riesenfan. Ne? Das liegt und ja nicht weit ab.
Diese Gibraltar Bridge heißen sie, glaube ich, oder Easy Bridge. Ich weiß gerade nicht mehr, aber die haben eine Brücke, die nicht mehr hergestellt wird von Ibanez, weil die zu teuer sind. Oh, aber die Gitarre war günstig, die hat 800 Euro gekostet.
Wow.
Für 800 Euro ist das ein Hammermodell, also richtig, richtig
günstig. Kriegst du, glaube ich, aber auch nur noch, also die ist nicht mehr gebrandet, ne? Die wird
Die kriegst du nur noch gebraucht. Die kriegst du nur noch gebraucht.
Und deswegen ist sie wieder teurer. Ist bei Ibanez. Mit Sicherheit.
Vielleicht
so, ja, bin ich mir ziemlich sicher, weil es ja halt so eine Rarität ist.
Ja, bestimmt. Dann klar, die Kiko Lorero Signature für Mega Life.
Die hatte ich auch mal in der Hand. Stimmt, die hatte ich auch
mal
in der Hand.
Ja, die hat es ja von mir mal in der Hand. Die ist geil. Wenn die dreckige Floyd Rose, das verrostete Floyd Rose nicht wäre, dann. Ibanez, ich meine natürlich hier Zero Edge Trem.
Ja, nee, die hat sich richtig gut angefühlt. Geiler Hals.
Die hat auch einen etwas dickeren Hals, genau. Ja, die ist auch generell ein bisschen für eine S-Serie ein bisschen. Die ist doppelt so dick wie eine normale S-Serie, würde ich sagen, fast. Also ich habe hier jetzt gerade, ich schaue gerade drauf auf die Kiko und daneben steht eine S-Serie. Ist noch nicht so dick wie eine RG, aber die S-Serie ist noch mal ein Drittel auf alle Fälle dünner als die Kiko. Das ist echt interessant.
Weißt du das Holzmaterial? Korpus?
Nee, war ich gerade aus dem Kopf nicht heraus. Hals ist ein Ahornhals, glaube ich, mit einem Ebenholzgriffbett. Aber weiß ich gerade nicht. Ja, und dann, was habe ich noch für eine besondere Signature-Gitarre? Habe ich noch, das ist sogar keine Ibanez. Und zwar ist das eine ULP John Petrucci-Gitarre.
Ah, nice, stimmt.
Die damals 2005 oder 2003 irgendwie erschienen ist. Das war damals, bevor es Sterling von Ernie Ball gab. Die in Anführungsstrichen günstige Variante, die kosten immer noch 1.300 Euro oder so. Aber halt eine originale Petrucci von Music Man kostet halt seine 4.000. ein T-Hulp hat 300 gekostet damals. Ja. Also ganz interessantes
Konzept. Aber so fühlt sie sich, glaube ich, auch an, oder?
Ja, ja. Also, ja, die hat so, ja, ja. Mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Ich habe die auch schon, keine Ahnung, seit 20 Jahren nicht mehr gespielt oder so gefühlt. Das sind die Signature, die ich aktuell habe. Habe ich auch mal andere gespielt? Klar, okay, wie gesagt, wenn man halt mal auf einer Summit ist, dann spielt man halt auch mal die Martin Miller, die Tom Quayle.
Ja, okay, stimmt.
Die ganzen Gitarren, die es da irgendwie gibt. Ja, nee, und dann kriege ich ja bald auch die Stefan Forte Signature-Gitarre, nice. Mit dem ich ja das Interview jetzt gemacht habe, der französische Shred-Gitarrist. Auf die freue ich mich sehr. Ich habe nur leider heute erfahren, dass das noch bis, ich glaube, Oktober dauern wird, bis ich die bekomme.
Lieferschwierigkeiten.
Ja, das dauert wohl echt so lange, bis die hier in Europa ankommt. 27 Bünde, siebenseitige S-Gitarre, die es auch nicht so oft gibt, siebenseiter S-Gitarren. Super geil. Ich habe die ja schon gespielt, weil ich ja das Interview mit ihm hatte. Sehr interessanter Hals. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, weil der ganz untypisch Ibanez quasi ist. Der ist immer noch dünn, aber der hat halt ein sehr interessantes D-Profil. Und die Ibanez-Gitarren sonst haben mehr so ein C-Profil. Mhm. Der ist wirklich flach in der Mitte. Da bin ich echt gespannt, wie sich das so anfühlt. Ja, auf die freue ich mich. Da bin ich echt gespannt. Da warte ich jetzt echt nochmal ein bisschen drauf. Aber ansonsten, ja. Aber genau, wir können mal so ein bisschen reingehen, was so die Schwierigkeiten von der Produktion von der Signature-Gitarre gibt, weil es gibt aktuell einen Trend, dass viele Gitarristen anfangen, ihre eigene Gitarrenfirma zu gründen, weil sie dann nämlich auch dadurch vielleicht ein bisschen Geld verdienen können, aber auch eben Gitarren bauen können, wie sie halt lustig sind. Also ich glaube so, der große Name, der das als erstes mit so gemacht hat, korrigiere mich, wenn dir jemand anderes vorher noch einfällt, aber es ist der einzige, der mir jetzt gerade einfällt, ist Tosin Abasi, der damals halt von Ibanez gegangen ist und gesagt hat, er gründet jetzt Abasi Guitars und hat seine Gitarrenmarke gegründet und jetzt Dean Lamb will seine eigene Gitarre machen von Arc Spire und andere Gitarristen mehr und mehr fangen an, ihre eigenen Gitarren, ich sag mal, kreieren zu wollen und machen zu wollen. Was ein ganz interessantes Phänomen ist, aber was auch, also wo ich auch so ein bisschen weiß, okay, beim Tosin lag es zum Beispiel daran, auch unter anderem, weil Ibanez halt auch nicht wirklich dieses Design, was er im Kopf hatte, da gab es ja schon Prototypen zu, nicht wirklich, ich vermute mal auch nicht wirklich machen wollten, oder beziehungsweise halt eben, weil okay, die Problematik bei Signature-Gitarren ist halt oft bei den größeren Firmen, du brauchst auch eine Rechtfertigung, warum diese Gitarre auf den Markt kommt, dass das, ich sag mal, auch vom finanziellen her Sinn ergibt für die Firma. Ich gebe ein folgendes Beispiel, weswegen das problematisch sein kann oder weswegen man da manchmal ein bisschen anders um die Ecke denken muss. Jake Bowen, ist der Gitarrist von Periphery, der bei Ibanez eine Signature-Gitarre hat. Der wollte nie 27-bündige Gitarre haben. Und ich habe ihm Jake geschrieben darüber. Ich habe ihn gefragt, cooler Typ, hat auch geantwortet und so. Der Grund, warum es meine Main-Gitarre, die RGA 622XH gibt, die 27-bündige, ist, weil es die Jake Bowen Signature-Gitarre gibt. Weil die haben damals gesagt, ey, der Aufwand, eine 27-bündige Gitarre zu machen, ist für eine Firma von der Größe tatsächlich ziemlich hoch. Sodass sie gesagt haben, weil die müssen neue CNC-Maschinen dafür anfertigen, die brauchen neue, generell neue Schablonen, neue Designs. Ich kenne mich jetzt nicht mit der Produktion richtig gut aus, aber das ist das, was ich so gehört habe, dass das der Aufwand, das so eine Gitarre in die Produktion zu bringen, dass das sehr hoch ist und dass sich das rentieren muss. Was irgendwie gesagt haben, wir machen den 27-bündigen Hals, wenn wir noch eine weitere Gitarren machen können, die halt eben dann als Serie rauskommen können. So, die nicht Signature ist, sondern halt als Serie sind. Ich meine, im Prinzip ist da sehr viel ähnlich. Pickups sind andere, glaube ich, und so, aber
ja gut, das ist ja das Kleinste, Freude, ne, Pickups.
Ja, das ist ja am einfach, genau, das ist am einfachsten. Und besonders schwer wird es halt für Firmen, wenn sie komplett neue Formen machen sollen.
Ja.
Und vor allem, wenn die Form vielleicht halt eben auch ein bisschen problematisch ist. Und da kommen wir wieder zurück zu den Abasi-Gitarren. Die Form von der Signature, die er haben wollte, ist problematisch. die hat ihre oder Design, ich sag mal, innovativen, wie zum Beispiel die Fishman-Pickups, die aktiv sind, aber wo du keinen 9-Volt-Block mehr hast, sondern die mit einem USB-Kabel aufladen kannst, was ich als super geile Idee empfinde. Das ist wirklich mal, okay, wir sind jetzt endlich im 20. Jahrhundert
angekommen. Ja, natürlich, warum auch nicht?
Aber die hat das ist eine Single-Cut-Gitarre. Und dort, wo du sonst oben dein Horn hast, hast du halt so ein Bevel, so ein Daumen quasi, wie bei manchen Bässen es das auch gibt. Und ich habe die Gitarre auf der NAMM gespielt und ich fand's nicht geil. Ich habe auch gesagt, sorry, ich kann auf der nicht spielen. Ja, weil dein Daumen, ich bin ja der Meinung, wird es auch bald ein eventuell ein YouTube-Video drüber geben, dass du den Daumen nicht in der Mitte vom Hals haben sollst. Sondern dein Daumen muss nicht über den Hals greifen, aber um locker und entspannt zu sein, oben am Hals rausgucken. So, deine Finger müssen am Griffbrett sein. Und das brauchst du den Platz dann oben. Und das geht halt nicht, wenn da so ein blödes Stück Holz dir ab dem 12. Bund, sag ich mal,
im Weg ist. Ist das nicht auch ein bisschen so wie bei den, wie heißen die Gitarren? Die haben auch so ein ganz individuelles Halsdesign. So eine Halsdesign-Geschichte.
Strandberg,
ja, genau. Oh, ja, habe ich einmal in der Hand gehabt.
Ich müsste Strandberg noch mal testen, jetzt mit dem Wissen, was ich habe. Müsste ich noch mal ausprobieren, weil die haben diesen Block, der quasi
mitgeht.
Genau. Ja. Ich glaube, der das dazu bringen soll, dass der Daumen in der Mitte vom Hals sein soll. Aber wird's bald, ich guck mal auf meinen YouTube-Kanal, wird es bald ein Video zu geben, dass das nicht gut ist. Nein, bitte nicht. Oh Gott, ich sehe schon, kommen die Diskussionen auf Discord, auf
unserem
Discord-Server.
Ja.
Justin hat gesagt, das soll man nicht. Nein, Spaß. Und ja, die war leider nicht sehr gut. Und da kann es doch sein, dass Ibanez dann halt auch sagt, ey, sorry, Tosin, aber das ist auch ein Design, wo wir nicht dahinter stehen. Das können wir nicht machen. Und hat halt gesagt, okay, dann mache ich selber. So. Ähnliche Sache haben wir jetzt mit Herman Lee auch, der jetzt bei Paul Reed Smith seine Signature-Gitarre rausgebracht hat. Auch mit einer, ich glaube halt, er war ja vorher auch bei Ibanez, wollte aber eine eigenständige Form haben. Und Ibanez hat dann gesagt, nee, sorry, der Aufwand, das rentiert sich nicht. Und dafür bist du auch nicht, ich sag mal, es klingt böse, aber auch vielleicht nicht groß genug. Sodass er halt diese Signature, die Paul Reed Smith Signature-Gitarre rausgebracht haben. Die auch bestimmt ihre Vor- und ihre Nachteile hat, klar. Aber die, ich sag mal, der Input-Check, der ist halt eine Taschenmuschi.
Ach so, die von Herman Lee. Ja, genau. Ich hab das Video gesehen, weil ich es irgendwie lustig fand. Das ist schon das sehr kritisch.
Sieht halt aus wie eine Taschenmuschi.
Und ohne Scheiß, was das für ein Aufwand ist, so ein Teil da zu bauen, ne? Das ist schon crazy. Ja. Und die haben ja auch für den sag mal schnell, für das Tremolo extra noch mal so ein spezielles Ding entworfen da. Hier die Klemmmechaniken und so.
Genau.
Also ist schon crazy shit.
Ich meine, Innovativität ist ja auch wichtig. Ich meine, Strandberg hat da definitiv zum Beispiel auch viel geleistet als Firma und so weiter und so fort. Und dass wir uns nicht auf der Stelle bewegen von als Gitarristenstandpunkt. Das muss ja nicht immer alles
sein. Das ist ja auch cool. Sein, ich meine, warum nicht, ne?
Ich finde es ja auch cool, genau, aber es ist halt eine Nutzen-Kosten-Frage auch und Faktor auch. Und letzten Endes wird es wahrscheinlich sich auf den Verbraucher auswirken, weil die Firmen die Klampfen nicht in so einer hohen Stückzahl machen können, dass die dann mit einer relativ geringen Marge produzieren können, sondern dann wirst du halt mal bestimmt deine, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Herman Lee kostet, aber halt deine 4.000, 5.000 bezahlen oder so,
weißt du. Ist ja wie bei der Petrucci, bei den neuesten Modellen. Ja. Die sind ja unbezahlbar, ne?
Das ist echt 4.000, 5.000 Euro.
Ja. Ich meine, das ist schon mit Sicherheit nicht wert, weil das ja auch viel handwerkliches Geschick ist, so ein Ding zu bauen. Ja. Ne? Aber
Die fand ich aber auch, die habe ich auch auf der NAMM gespielt, die fand ich vom Hals auch nicht so geil.
Da sind viele so begeistert von, ich habe es ja noch nicht probiert, kann ich nicht sagen.
Du hast halt schon viele Möglichkeiten mit der Gitarre, auch mit dem Piezo-Pickups und so, das ist bestimmt ganz nice. Es ist schon ein Workhorse, aber mir gefällt der Hals nicht. Aber es kann natürlich auch sein, dass man dann so auch, ich sag mal, geeicht ist auf die Art von Hals, die man halt den ganzen Tag lang
zu Hause spielt. Aber ganz ehrlich, bei solchen Sachen, außer mit diesem V-Shape, bin ich bisher mit jedem Hals irgendwie nach einer Zeit so ein bisschen warm geworden. Ich glaube, das ist
kann natürlich
Gewohnheitssache
sein,
ein bisschen auch. Ne?
Gewohnheitssache ist, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich mit so einem Paul-Gilbert-Hals klarkommen würde. Oh, das ist eine Signature-Gitarre, die ich auch mal hatte. Nicht die Paul Gilbert, aber die Mikro-Paul Gilbert.
Ach, geil,
die
ja.
Paul Gilbert, die, die Dreiviertel-Kindergitarre, ja. Ja, das heißt, das ist von der Produktion und von der Mache echt schwierig. Das dauert auch. Also ich weiß zum Beispiel, beim Stefan Forte hat das jetzt 4 Jahre gedauert, bis er seine Signature-Gitarre bekommen hat. Weil er wollte auch natürlich ein paar interessante Sachen, wie die 27-bündige, die hatte er auch schon vorher in seiner Custom-Gitarre gehabt. Aber die wurde ja noch nicht auf dem Markt produziert. Und das ist dann auch von der Kommunikation natürlich. Er war halt viel in Kontakt mit LAC, also Los Angeles Custom Guitars von Ibanez, weil die haben auch seine Custom Gitarre gemacht. Die haben dann wieder mit Japan kommuniziert. Und dann ist natürlich der Kommunikationsweg auch ein ziemlich großer und ziemlich langer. Und dann musst du wirklich bei so einer Signature Gitarre wird auch jedes kleine Detail gesprochen. Da werden 5, 6 Hälse rumgeschickt. Und dann muss man halt gucken, auch welcher Hals einem am besten gefällt und so. Und wie was liegt, etc. Pickups, der ganze Kram. Das dauert dann echt erstmal seine Jahre, bis man das so bekommt. So. Oder Manuel Gardner-Fernandes hat ja auch seine Quest Ibanez Signature bekommen.
Stimmt, ja.
Die hat er letztes Jahr bekommen. Der hat mir 2020 schon davon erzählt, dass er eine Signature-Gitarre bekommen wird wahrscheinlich. So, das finde ich, aber ich finde es cool von Ibanez. Ja, das fand ich schon 2017 mit Martin und mit Tom so cool, dass die Leuten eine Signature-Gitarre geben, die eigentlich von den Zahlen her noch nicht so groß sind.
Mhm.
Also 2017, 2018 war Martin ja auch noch lange nicht so groß, wie er jetzt ist.
Richtig.
Tom ist ein bisschen stagniert von den Zahlen auch, kriegt aber nach wie vor weiter neue Signature-Gitarren. Stefan Forte, ich habe mehr Abonnenten als Stefan Forte. So.
Ja, ich habe also von dem ehrlich gesagt vorher auch nie was gehört. Also ich habe den schon mal gesehen, weil er sehr ein sehr individueller Charakter ist, aber jetzt auch nie irgendwie was gehört. Aber das ist ja auch so ein bisschen die Zeit. Ne?
Und
muss nicht mehr Eric Clapton sein, ne?
Ja, und das finde ich aber cool, dass die halt auch sehen, ey, okay, es geht nicht rein um die Zahlen, sondern es geht auch darum, was hast du für eine Fanbase, die dahinter steht? Oder was hast du für einen Impact für die Szene? So, und Martin hatte definitiv einen großen Impact für die Szene, Manuel auch, Stefan auch, und die Stefan-Forte-Gitarren sind ausverkauft, so bis zum zweiten
Mal.
So, das ging ruckzuck, die sind zwar auch nur europaweit, aber die sind ausverkauft. Und das erfreut dann natürlich auch Ibanez, weil es ist natürlich auch ein Risk für die,
irgendwie
so Gitarren zu produzieren, aber wenn die sehen, wow, die sind schon ausverkauft, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass es die auch dann in anderen Ländern und so gibt. Also das ist dann wirklich auch viel natürlich Business und Finanzen und so weiter und so fort, was man da auch nicht vergessen darf. Die können jetzt auch nicht eine Signature-Gitarre nach der anderen irgendwie raushauen, weil es ist ja, wie gesagt, auch ein Kostenfaktor für die einzelnen Firmen. Ja, aber ich würde sagen, kommen wir mal zu der großen Erhüllung dieser Podcast-Folge. Denn ich kenne tatsächlich noch jemanden, der ein bisschen was von dem Prozess der Entstehungsgeschichte und einer Signature-Gitarre erzählen könnte. Und das bist du, Fabian Ratzak.
Yes, denn das
Fabian
bin ich.
Ratzak hat endlich seine Signature-Gitarre.
Ja.
Dann, Podium gehört dir. Erzähl doch mal, wie lief das ab?
Also, es fing erstmal so an. Ich bin ja vor, keine Ahnung, 1,5 oder 2 Jahren, hatte mich jemand angeschrieben, erstmal wegen Pickups. Ich sollte so ein bisschen, willst du mal unsere Pickups ausprobieren, einfach mal so. Und da habe ich gedacht, okay, warum nicht, lass mal ausprobieren. Das sind diese YHL Pickups und die habe ich dann auch getestet.
Heißt die Marke so?
YHL, ja genau, YHL. Mhm. Und ich war ziemlich angetan, fand ich tierisch und dann verging erstmal so ein bisschen Zeit. Und dann schrieb er mich an, willst du nicht mal, weil mein Bruder oder mein Kumpel, der ist hier in China, ein riesen Brand, Kaipo Guitars. Da habe ich mir gedacht, habe ich noch nie gehört, was soll ich damit? Kenne ich nicht, ne? Habe mir aber gedacht, okay, warum nicht? Schick doch mal eine. Wenn du möchtest, dass ich die ausprobieren möchte oder soll, dann schick mir gerne eine. Ich teste die und gebe dir auch gerne Feedback. Und dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Dann kam auch eine. Und ich war auch ziemlich angetan. Das war jetzt aber, glaube ich, am Anfang war es noch so ein relativ günstiges Modell. Nee, gar nicht wahr. Das kam später erst. Später kamen so ein paar günstiger. Am Anfang hat er mir dann eine geschickt, hat gesagt, wir haben die hier gebaut und die ist ziemlich geil und gib uns doch mal ein bisschen Feedback. So, dann kamen die an und ich habe die gespielt und habe dann auch mein Feedback gegeben, weil die war klang perfekt, alles war super, alles war toll. Aber es gab so ein paar Kleinigkeiten, da habe ich gesagt, wenn ihr auf den europäischen Markt wollt, dann ist es schon ganz cool, wenn man hier und da so ein bisschen drauf achtet, auf so bestimmte Details.
Weißt du noch, was das war?
Ja, es waren die Tuner. Die haben mir nicht gefallen. Tuner war nicht so geil. Und Tremolo war, hätte man noch ein bisschen schicker machen können, was den Arm angeht. Es waren so Kleinigkeiten. Also die Stimmstabilität war da, es war alles cool. Aber die Trainer, schon spät. Die Tuner. Die Tuner waren so ein bisschen sehr schwergängig, das mag ich nicht. Und waren zwar auch Locking-Tuner. Und das Tremolo hat sich irgendwie, also der Tremolo-Arm hat sich nicht gut angefühlt in meinen Händen. Irgendwie, ich habe ziemlich viel Tremolo-Sachen schon gespielt und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich gesagt, hör mal zu, willst du ein ehrliches Feedback oder willst du ein Feedback von jemandem, der jetzt eine Gitarre geschenkt bekommen hat? Ne? Weil ich möchte da offen reden und mir hat das dann gefallen, er ist darauf eingegangen, hat dann im Laufe der Zeit immer wieder Gitarren geschickt und ich habe halt gemerkt, ah, okay, daran haben die tatsächlich gearbeitet. Die sind dann halt auf, es nicht nur mein Feedback, wahrscheinlich auch von anderen Usern, aber das fand ich halt cool. Und dann entstand halt so ein bisschen so eine Art Freundschaft und dann habe ich ja immer mal wieder Gitarren bekommen für Reviews und das lief auch ganz gut und halt nur mit UPS ist immer so eine Geschichte. Kommen wir aber gleich noch zu. Und ja, dann kam halt irgendwann die Guitar Summit. Und dann habe ich die Jungs da besucht. Die hatten ja so einen ganz kleinen Stand da mit ein paar Gitarren. Und ich habe dann auch meine mitgebracht, weil die halt auch nicht so wahnsinnig viel mitnehmen konnten. Weil das Ding ist, bei Kaipo Guitars, die haben halt noch keinen europäischen Vertrieb. Ne? Mhm. So, da sind die wohl businessmäßig, entweder die Ansprüche sind zu hoch oder ich weiß es nicht, sind die noch nicht so ganz da und die wollen auch nicht unbedingt zum Thomann. Das sind alles so Geschichten. Und da habe ich ihm auch gesagt, ey, ihr müsst da auf jeden Fall zu Thomann, ihr müsst zu Thomann und zu anderen. Ihr braucht einen Vertrieb in Deutschen, weil ansonsten wird es schwierig. Ne?
Naja.
So, immer wieder. Und wir reden
darüber. Ganz kurz als Zwischenfrage, ja. Wie war denn das? Wie lange hat denn das immer so gedauert, bis die gesagt haben, ey, du kriegst eine Gitarre und du hast sie dann wirklich letztendlich bekommen? Weil dafür ist ja ein Vertrieb auch da, dass dann sowas schnell einfach
Das ging super flott. Also die haben mir gesagt, irgendwie, ja, wir schicken jetzt nächste Woche was raus. Und dann lag es aber meistens an UPS, obwohl in der Vergangenheit ging das relativ schnell tatsächlich. Das waren eine Woche, anderthalb Wochen aus China, das ist schon relativ fix. Dann war auf jeden Fall die Guitar Summit und der Hank, so heißt mein Ansprechpartner da, der auch die Pickups macht, er war nur so am Stehen und sagte, wir müssen über deine Signature-Gitarre reden. Ich sagte, wie Signature-Gitarre? Wer bin ich, dass ich eine Signature-Gitarre haben muss? Oder ich bin viel zu unbekannt und so. Und sagt er, nein. In allen Ehren, du hast uns viel Input gegeben und wir mögen das, was du machst und wir schätzen dich sehr als Menschen und als Musiker und deswegen möchten wir dir gerne eine bauen. Aber dafür brauchen wir deinen Input. Was würde dir gefallen? Boah, da habe ich erstmal, gib mir mal ein bisschen Zeit, habe ich ihm gesagt. Ich muss darüber nachdenken, ob ich das überhaupt will, weil das ist für mich dann auch so ein Ding, ich bin zu klein.
Wieder auch eine Verantwortung. Und
es ist eine Verantwortung. Ich will mich auch nicht lächerlich machen, weil mein Name ist jetzt nicht so groß, dass ich eine Signature-Gitarre haben kann. Aber ich habe mir gedacht,
du bist bei Let's Talk Guitar.
Ja, natürlich. Ja, aber so, wenn du jetzt mal so guckst, ne, ich meine, wer bin ich im Vergleich zu anderen, was die Zahlen auch angeht und so. Aber dann habe ich mir gedacht, weißt du was, fuck it. Ich mache so lange Musik, ich liebe das und wollte schon immer irgendwie da auch ein bisschen mehr erreichen. Ja, warum nicht? Ich gönne mir das. Ja. So, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir tatsächlich überlegt, was hat mir bei den ganzen Gitarren, die ich so über die Jahre gespielt habe, besonders gut gefallen, was hat mir nicht gefallen und was wäre so mein Trauminstrument, mit dem ich alles das, was ich so gerne mache, abdecken kann. So, und dann war der erste Gedanke, okay, es muss definitiv eine Humbucker Single Coil Humbucker Gitarre sein. Weil ich habe in der Vergangenheit sehr viel Strat gespielt und habe es auch gemocht und habe es auch gleichzeitig gehasst für viele Aspekte und habe halt, wie man wahrscheinlich weiß, die goldene Les Paul sehr viel gespielt, weil ich halt diese Humbucker mag. Das war so der erste Gedanke. Und dann kam halt das Holz. Okay, definitiv Mahagoni, weil ich liebe Mahagoni. Ne? Und dann halt ganz klassisch Ahorndecke, das war für mich halt auch sehr, sehr wichtig. Tonabnehmer, die Wahl fiel mir relativ leicht, weil ich ja diese YHL-Pickups getestet habe. Und da ich ein paar Monate vorher diesen großen Pickup-Test hatte, wo ich die ganzen miteinander verglichen habe.
Stimmt, ich erinnere mich.
Ja. Genau, habe ich dann Schlussfolgerungen, war für mich, okay, ich will definitiv ein Eco 4. Ne? Das ist so, das mag ich am meisten. Die klingen ein bisschen bissiger, die klingen auch tight im Bass, aber haben noch genug Wärme. Das war mir halt sehr wichtig. Und
die gibt es auch als Humbucker und Single Coil?
Die speziellen, die eine Eco 4 ist eigentlich eher für Humbucker gedacht. Und als Single Coil ist halt so ein so ein 60er-mäßiger Strat-Pickup. Also auch YHL natürlich. Der halt auch ganz gut in den Zwischenpositionen funktioniert. Aber da komme ich gleich noch zu.
Ja.
Ein bisschen in die Specs. Das war mir halt super wichtig. Von der Form her, ich hatte wirklich absolut freie Hand. Okay, die wussten aber auch, dass ich jetzt kein Exot bin. Die hätten jetzt mit Sicherheit, das hätten die auch nicht gemacht, weil obwohl, in einer Sache sind die mir sehr entgegengekommen. Von daher, aber nee, das wollte ich nicht. Ich hatte die letzten Gitarren, die ich bekommen hatte, da gab es ein Shape, das hat mir sehr gut gefallen. Also von dem Body. Und da habe ich gesagt, dieses Shape gefällt mir sehr gut. Das nehmen wir als Basis.
Jetzt muss ich mal ganz kurz, Fabian, ich meine, das können zwar die Leute nicht sehen, weil es ist ein Podcast.
Ja, okay.
Aber ich würde es gern sehen. Ja, hol sie doch mal gerade, weil er sitzt hier vor mir und, genau, das ist ja, die sieht ja auch. Sieht ja auch echt schön aus. Ist auch
ein bisschen Tabakoburst. Auf Videos sieht es ein bisschen anders aus. Genau, das ist auch so eine Besonderheit. Also, ich habe mich entschlossen, vorne so ein High-Gloss-Finish in Tabakoburst.
Mhm. Und die Rückseite. Ja, stimmt, ich kann mich selber drin sehen. Das spiegelt mich drin.
Geil, du kannst dich selber sehen. Geil. Und allerdings fürs Video machen ist es schwierig mit so. Das kennst du selber.
Ich weiß, mit dem Bling-Bling. Ich weiß. Man sieht immer das Licht. Spiegelnd in der Gitarre.
Kannst du machen, was du willst. Die Rückseite habe ich so Saturn-mäßig gelassen, weil ich mag diesen Look von Mahagoni ganz gerne in Natur. Mhm. Dann halt die Besonderheit ist der Hals. Also ist ein Roasted Maple Hals jetzt nichts Besonderes mit Rosewood. Also hat ja mittlerweile alle. Ne? Ja. Aber das Shape ist ziemlich geil. Ich glaube, das würde dir auch gut gefallen. Weil das ist quasi ein Elliptical Neck. Der ist ein bisschen. Der ist sehr fleischig. Also sehr modern halt. Ne? Mhm. Sehr modern. Und das gefällt mir halt gut. Also sehr breit, auch breite Schultern. Das gefällt mir richtig gut. Und ansonsten halt Goto-Hardware, das war mir sehr wichtig. Ein Goto-Tremolo. Das im Grunde genommen
Security-Locks oder ganz normale?
Security-Locks,
natürlich. Dann wird auch ein Henning Pauli glücklich sein darüber.
Ja, das ist ultra wichtig. Also Security-Locks sind super wichtig. Kommen wir noch zu einer.
Was ist für eine Brücke? Ganz kurz die Brücke?
Goto.
Goto.
Genau, Goto war auch ein Wunsch von mir. Ist bisher auf noch keiner K-Pro-Gitarre gewesen. Da habe ich auch gesagt, okay, wenn die in Serie geht, ich meine, das werden kleine Stückzahlen sein, sind wir ehrlich. Ne? Wer kauft das schon? Vielleicht zwei, drei Leute.
Wenn man vielleicht hat. Hier von Let's Talk Guitar.
Vielleicht, wenn wer weiß. Genau. Und aber das ist ein Muss und das sind auch so Sachen, da würde ich niemals sagen, okay, wenn die jetzt in Serie geht, dann bauen wir da ein anderes Tremolo ein. Nein, gibt's nicht. Also da würden die nicht meinen Okay für kriegen, ne, weil da steht mein Name drauf. Ne? Ich will keinen Scheiß verkaufen oder das meinen Namen dafür hergeben. Hier halt so eine schöne Halstasche, du kommst super hin. Dann haben wir eine Besonderheit, die ich mir ausgedacht habe, weil es mal was anderes ist, weil es auch interessant sein soll. Auch für Leute, die mal was Neues probieren wollen. Denn ich habe keine Tone Control, sondern ich habe auch einen aktiven Boost. Also die Pickups sind passiv. Aha. Aber hier ist von der Marke Suta, die bauen tierisch geile Amps auch, ist quasi ein Pickup-Booster, den ich hinzuschalten kann. Per Push-Pull Option. Und den kann ich auch stufenlos, also ich kann den auf ganz gering halten. Oder ich kann den auch mördermäßig aufdrehen. Und deswegen habe ich das vorhin bei dem Uli John Roth bei der Geschichte gesagt, dass es analog super funktioniert. In der digitalen Welt musst du aufpassen. Also ich habe es beides probiert. Ne? Und wenn es jetzt über einen Marshall oder so spielst, ist das tierisch, weil du hast halt einen Mörderboost, den du dazu bekommen willst. Du kannst ihn aber steuern. Das muss gar nicht so viel sein. Und wenn du es aber digital machst, das Problem ist, dass dein, kennst das ja, wenn du ins Audio-Interface gehst.
Ja, stimmt.
Und der Pegel höher wird, das übersteuert
dann. Der Pegel wird höher, das übersteuert dann.
Das heißt, da nutze ich es tatsächlich gelegentlich und dann, ich mache ihn einfach nur an und füge ganz bisschen hinzu. Und das Besondere ist.
Das heißt, du kannst das jetzt auch nicht demonstrieren, weil klar, im Digitalen wird es ja übersteuert.
Genau, aber bei den Clean Sounds funktioniert das hervorragend, weil. Das ist nämlich halt immer so ein Wermutstropfen bei diesen Humbucker Single-Coil Humbucker Gitarren, dass die Zwischenposition logischerweise, je nachdem wie du es verratest, leiser ist. Aber durch den Boost kannst du das super aufwerten und es klingt ganz fantastisch.
Geile Idee. Na? Das ist wirklich mal was Innovatives, was Neues.
Obwohl ich mit mir am Kämpfen war, weil ich mag Tone Control auch sehr gerne, aber ich habe mir gedacht, nein, ich will mal was anderes probieren. Ich will mal was Neues. Ich brauche was Neues, ich brauche einen neuen Input.
Wie viel Bünde? 22?
22 Bünde tatsächlich. Da bin ich eher, also ich verstehe Leute, die 24 allein wegen der Bespielbarkeit. Macht Sinn. Ich komme hier aber problemlos hin. Und für mich ist aber die Position der Tonabnehmer wichtig. Weil wenn du 24 Bünde hast, wandert alles ein bisschen weiter zum Steg. Das heißt, ja, der genau. Ton verändert sich. Besser, schlechter kann man nicht sagen, ist Geschmackssache.
Ne? Geschmackssache.
Der eine mag das,
wenn du das so mehr magst. Ja, und wie oft spielst du jetzt explizit im 24. Bund?
Nie.
Quasi. Ich bin da zu 80%.
Ja, natürlich, klar.
Ich bin ich da irgendwie und immer wenn ich irgendwie nur eine 22 oder 21 bin, die Gitarre habe, dann vermisse ich was, dann
ist so.
Blutet meine Finger, denken sich, ja, ich musste so früh schnaufen, aber ja,
ist so.
Geschmackssache, ist geil, geil. Aber es sieht auf alle Fälle sehr fett aus.
Ja, ist ein Mördergut. Er wird auch irgendwann eine Demo kommen, die Tage oder nächste Woche, mal gucken. Da wird alles noch genau erklärt und gezeigt.
Und die könnte man, wenn man der jetzt Interesse hat, könnte man die auf der Internetseite quasi.
Ja, auf der Internetseite ist sie noch nicht. Das ist noch in Mache. Die Jungs brauchen immer ein bisschen länger für solche Sachen, festgestellt, was solche Sachen angeht. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und dann gibt's dann auch einen Preis. Schön. Da wird noch ein bisschen gesprochen, was dann passiert. Mhm. Und also wie gesagt, wird nicht in mega großen Stückzahlen verfügbar sein. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Es ist für mich eine ehrenvolle Sache und Zeichen der Loyalität natürlich auch.
Und ich, klar, großen Glückwunsch auch.
Also ja, danke, danke. Das ist auch für mich, ich habe seitdem auch keine andere Gitarre mehr in der Hand gehabt. Doch, natürlich am Anfang schon, um zu vergleichen und so, wie man das halt macht.
Ja, ja.
Aber ich liebe das Ding. Es macht super viel Spaß. Ich habe 2 Gigs jetzt mit der gespielt. Es war fantastisch. Und natürlich wird man mich auch noch mit anderen Gitarren sehen, für zum Beispiel diese Amalgam-Audio-Demos. Und das wissen die aber auch, weil das sind halt bezahlte Demos zum Teil. Und da wünscht halt sich der, was ich auch verstehen kann, der Typ, der die Demos haben möchte, der liebe Kalis, Sachen, die Leute kennen. Das heißt, man kennt eine Les Paul, man kennt eine Strat.
Ja.
Das heißt, man hat eher Bezug dazu. Ne?
Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Aber sehr, sehr cool mit der Signature-Gitarre. Jetzt gehen wir aber noch mal auf eine Sache rein von der Signature-Gitarre, die nicht so schön war, nämlich die Wartezeit auf die Signature-Gitarre.
Oh, hör auf, ey. Ja, das war wirklich ekelhaft. Also, die war angekündigt dann und der ganze Prozess hat circa, ne, machen wir es ein bisschen spannender. Also ich habe dann irgendwie eine WeChat-Nachricht bekommen. Mit den Chinesen läuft alles über WeChat, nicht mit WhatsApp.
Ja, ja, genau, stimmt.
WeChat. Ja. Und deine Gitarre ist auf dem Weg. Ne? Freudig, mit Bildern und Videos und so gezeigt. Und ich so, yes, yes. So, dann warte ich eine Woche, dann warte ich 2 Wochen. So, dann kam, okay, die Gitarre ist jetzt bei UPS angekommen. Jetzt muss erstmal die Zollgeschichte geklärt werden. So, dann kam auf einmal kriegt man ja immer Post E-Mail von so einem Zollbeamten, der dann sagt, ja, wir brauchen die genaue Auflistung, wir brauchen die Rechnung und das, was bezahlt wurde. Da denkst du, what the fuck, das ist ein Geschenk, das, ich meine, kann ich ja sagen, Signature-Gitarre bezahlt man nicht normalerweise. Und, ja, da habe ich nichts für bezahlt. Ne? Ja, aber dann wird die Gitarre zurückgeschickt, so geht das nicht und wir brauchen Dokumente.
Oh Gott.
Boah, und da habe ich schon innerlich gekehrt und habe gedacht, das darf nicht wahr sein. So, dann habe ich meine Freunde aus China kontaktiert, die haben mir dann so Schreiben fertig gemacht, blitzschnell alles. Also das ist auch immer ganz fantastisch, Kommunikation. Es geht fast in Echtzeit, wenn man die Zeiten jetzt ein bisschen berücksichtigt, natürlich, ne, die Timezone und so. Geht immer super schnell. Und die haben mir dann auch direkt eine PDF geschickt. Weil dieses Phänomen kannten wir auch schon von alten Sendungen her. So, das haben die auch bekommen. Nein, 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 das geht nicht. Und wir brauchen noch mal eine Dokumentation. Also ich vermute mal, dass dieser Mitarbeiter einen sehr schlechten Tag hatte von UPS oder von der Zollbehörde. Naja, wie auch immer, dann kam noch ein Dokument. Da war auf einmal Ruhe. Und ich sehe, wie das Paket wandert. Und zwar vom Lager, Importscan. Lager, Importscan. Lager, Importscan. Und das ging 2 Wochen, fucking 2 Wochen die ganze Zeit so.
Was?
Ich schon am Durchdrehen, ich UPS wieder angeschrieben, keine Antwort, Totenstille. Die Jungs aus China, die Kaipo-Jungs angeschrieben, ja, wir kümmern uns drum, wir haben denen geschrieben und es kommt aber nicht zurück. Ey, es darf nicht wahr sein, ne? So, wieder nix, wieder nix, wieder nix, wieder nix. Ich habe mir schon gedacht, ich glaube, die kommt nicht mehr an oder wird zurückgeschickt. So, dann kam irgendwann nach, ich glaube, 3,5 oder 4 Wochen, kam dann endlich mal, ja, ist durch den Zoll durch. Und dann denke ich mir, ja, warum könnt ihr mir vorher nicht Bescheid sagen, dass jetzt alles okay ist? Die Güte haben die gar nicht. Ne? Ja. Und ich natürlich zwischendurch, also ich habe wirklich am Tag bestimmt 30, 40 Mal UPS-Status gecheckt natürlich. Und dann immer abends Lagerscan und dann wieder Importscan, Lagerscan.
Morgens direkt das Erste, was du gemacht hast, gecheckt.
Und dann habe ich mal einen Tag nicht geguckt. Und genau an diesem Tag war dann halt dieses, okay, durch den Zoll durch. So, aber dann, 2 Tage später, immer noch Import, Lager, Import, Lager. Und denkst du, ey, was machen die dann? Ja, und dann irgendwann kam natürlich dann zum Glück, kam sie dann an.
Ja,
das, das ging dann fort.
Und das
war natürlich ein geiles Gefühl beim Auspacken. Aber auch, natürlich so ein bisschen Zweifel, also an einem selbst erstmal. Das war ganz schlimm, dass ich mir gedacht habe, boah, scheiße, ey, was ist, wenn das jetzt nichts ist? Ich meine, weil du musst ja vorher auch, ich weiß, wie die Jungs Gitarren bauen, und ist das wirklich alles nach meinen Vorstellungen? Haben die alles berücksichtigt? Ist alles cool? Und ich habe sie dann ausgepackt, in die Hand genommen, habe gemerkt, boah, der Hals ist schon fantastisch, mega. Direkt eingestöpselt, okay, passt, alles perfekt.
Geil. Ne? Also quasi lieber auf den ersten
Blick. Lieber auf den ersten Blick. Ich meine, ein paar kleine Feineinstellungen, Seitenlage, jeder seinen eigenen Geschmack. Das mache ich sowieso immer und das will ich auch immer machen, weil ich muss immer so ein bisschen mich selber da einfügen.
Natürlich. Ja. Aber sehr, sehr geil. Schöne, ich sag mal, moderne Strat, die du da hast.
Ja, total. Das war auch der Gedanke.
So ein bisschen vom Rücken und vom Hals erinnert so ein bisschen an so die Guthrie Govan Signature auch durchaus zum Beispiel.
Ja, aber auch nicht ganz uninspiriert, bin ich ehrlich. Ne? Ich meine, natürlich kann man das Rad nicht neu erfinden.
Inspiriert, aber aber so ein Rad als Gitarrenform?
Ja, warum
nicht? Du, ich habe schon Konstruktionen gesehen auf der NAMM. Ich glaube, das Verrückteste, was ich dieses Jahr auf der NAMM gesehen habe, war die Gitarre, die selber angeschlagen hat, die selber die Saiten gepickt hatte. Da war so ein mechanisches Rad unter der Gitarre. Es hat sich gedreht und dann waren quasi wie Pleck drin an diesem Rad dran und das war automatisch.
Kannst du da noch eingeben, welche Subdivision?
Ja, genau, du konntest die Geschwindigkeit in die Subdivision einstellen und so.
Geil. Hat
es für dich gestrummt. Ja.
Crazy shit, ey.
Das war crazy. Aber da gab es auch, das war in der hintersten Ecke unten im Keller.
Schon quasi sehr speziell, ne?
Das ist super. Der Typ hat auch nur eine von denen gebaut gehabt. Man musste mega aufpassen, wenn man die in der Hand hatte, weil echt so voll, ja, es gibt nur die eine. War so ganz vorsichtig damit.
Naja, klar.
Manche versuchen schon, das Rad neu zu erfinden.
Ja.
Ob es dann funktioniert, ist dann was anderes. Aber hey. Aber das ist ja geil, dass du da echt so die Freiheit hattest.
Ja, ich konnte jede Schraube, alles wurde mich gefragt. Und ich habe zum Teil auch dann gesagt, also bei Schrauben war mir das scheißegal. Ne? Mir ist jetzt egal, was für eine Schraube das ist. Aber
die haben mich gefragt so von wegen, hey, welche Schraube willst du haben?
Ja, die haben schon gesagt, wenn du spezielle Wünsche hast, egal was, wirklich egal, dann sagt ihr uns. Und ich habe meine Vorstellung gehabt, auch was das Wiring angeht von den Pickups, wie die verschaltet sind und so, alles picobello gemacht.
Das ist schon cool. Fabian Ratzak kriegt seine erste Gitarre, es ist eine 8-Seiter.
Oh Gott, das wäre ich absolut verloren. Ich habe ja hier so eine 7-Seiter da. Damit bin ich schon verloren. Kann ich ein bisschen versuchen, Gent auf der tiefen B-Seite zu machen, das war's.
Wie süß. Jeder moderne Zuhörer denkt sich gerade, wie süß, Gent auf der B-Seite. Wo ist die Fitz-Seite?
Ja, da bin ich ja nicht drin. Das ist ja nicht meine Mucke.
Ja, geil. Aber geil. Nee, nochmal ganz großen Glückwunsch.
Ja, danke.
Schau auch daraus. Ich verlinke mal Kaipro die Seite.
Ja, genau.
Wir nehmen das jetzt am Montag auf. Ich denke, die Folge wird am Mittwoch kommen. Ich glaube nicht, dass bis dahin die da ist, aber einfach auf unserem Discord zum Beispiel joinen, auf unserem Discord-Server.
Aber, was ihr machen könnt, falls ihr tatsächlich Interesse haben solltet, schreibt doch mal eine E-Mail zu den Jungs. Vielleicht bewegen die sich da ein bisschen schneller.
Genau so. Und dann vor allem, wie gesagt, ich wollte es gerade anmerken, auf unserem Discord-Kanal vorbeikommen, dort joinen, dort werden wir natürlich das dann auch kundgeben, wenn Fabians Signature-Gitarre in Serie geht. Und ansonsten da immer auch mal vorbeigucken. Ich habe jetzt, glaube ich, schon auch mal vor irgendwann. Ich bin in einem Monat, bin ich wieder in Düsseldorf. Vielleicht komme ich dann auch
komm
rum.
Dann, unbedingt. Genau.
Dann gucke ich sie mir mal an.
Ja, unbedingt.
Die gute Gitarre.
Ich glaube, die könnte dir gefallen. Lässt sich super gut spielen.
Ich bin echt gespannt.
Also, ich habe jetzt auch echt eine sehr flache Seitenlage. Ist für mich noch ein bisschen ungewohnt, aber das würde dir gefallen. Ja.
Geil, ich bin gespannt. Ja, aber so viel mal zu dem Thema Signature-Gitarren. Da sind wir ein bisschen mit reingegangen. Was sind eure Signature-Gitarren? Was ist eure Lieblingsgitarre? Wie würde eure Signature-Gitarre aussehen, wenn ihr eine bauen könntet? Lasst es uns wissen in dem Thread zu dieser Folge auf unserem Discord-Kanal. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung, genauso wie unsere alljährliche Umfrage, die dort weiterhin dort ist, die ihr gerne ausfüllen könnt und uns Feedback dadurch anonym auch geben könnt, damit wir auch wachsen können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Üben. Fabian, danke fürs Podcasten.
Danke dir.
Und auch Grüße an Robin, der gerade im Urlaub ist. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Bis dann. Tschüsseldorf.
Verdammt, ich wollte es gerade sagen. Mist, warst du vorher. Alles klar. Macht's gut, Tschüssikowski.